Irgendwo draußen im Seat spielte jemand auf einem Balisett. Leto kam zu dem Schluss, dass sein Körper die Töne dieser Musik möglicherweise aus der Gegenwart empfing. Er spürte den Divan unter dem Rücken. Er konnte die Musik hören. Es war Gurney, der das Instrument handhabte, denn es gab keinen anderen Menschen, der in ähnlich meisterhafter Weise mit diesem komplizierten Ding fertig wurde. Er spielte ein altes Lied der Fremen, ein Hadith, das deswegen so bezeichnet wurde, weil Stücke dieser Art sich mit dem Leben in der Wüste, speziell aber dem Überleben in ihr, erzählend auseinandersetzten. Dieser Hadith befasste sich mit den verschiedenen Berufen der Bewohner einer Siege-Gemeinschaft. Die Musik versetzte Leto in eine wunderliche, altertümliche Grotte. Er sah Frauen, die Gewürzrückstände zerstießen, die man als Brennstoff benutzen konnte, die geronnenes Gewürz zur Gärung brachten oder Kleidungsstücke herstellten. Melange war in diesem Siege allgegenwärtig. Und es kamen Momente, in denen Leto nicht mehr in der Lage war, zwischen der Musik und den Höhlenleuten seiner Vision zu unterscheiden. Die Geräusche eines arbeitenden Webstuhls waren gleichzeitig die Klänge eines Balisetts. Aber sein inneres Auge richtete sich weiter auf die aus menschlichem Haar gewobenen Kleider, auf die gestapelten Pelze mutierter Ratten und andere Dinge. Er sah die Siege-Schule. Die gesamte Ökosprache des Planeten durchlief seinen Geist in den Klängen der Musik. Er glitt durch Küchen und eine lange Kammer, in der man Destillanzüge herstellte und reparierte. Er sah Wettermänner, die ihre Schlüsse aus den markierten Stöcken zogen, die sie von draußen aus dem Sand mitgebracht hatten. Irgendwann während dieser Reise brachte ihm jemand etwas zu essen, hielt seinen Kopf mit starkem Arm hoch und fütterte ihn. Leto begriff dies als wirkliches Geschehen, blieb aber weiterhin von der verwunderlichen Bewegtheit des Spiels gefangen. Als hätte der letzte Bissen der gewürzdurchsetzten Nahrung es hervorgerufen, sah er einen dahinrasenden Sandsturm. Sich innerhalb des Sturms bewegende Punkte entpuppten sich als Mottenaugen, die im Licht der Sonne golden leuchteten. Sein ganzes Leben reduzierte sich auf die zähflüssigen Bewegungen eines krabbelnden Insekts. Worte der Panoplia Prophetica zogen durch sein Bewusstsein. Es heißt, dass nichts im Universum standfest, ausbalanciert und dauerhaft ist. Dass nichts in seinem Urzustand verbleibt. Dass jeder Tag, manchmal sogar jede Stunde, einen Wechsel mit sich bringt. Die alte Missionaria Protectiva wusste, was sie tat, dachte er. Sie wusste über schreckliche Bestimmungen Bescheid. Sie wusste, wie man Menschen und Religionen manipuliert. Selbst mein Vater konnte ihr letztlich nicht entgehen. Und darin lag der Schlüssel, nach dem er suchte. Leto konzentrierte sich darauf. Er spürte, wie seine alte Kraft zurückkehrte. Das Kollektivbewusstsein wälzte sich herum und blickte in das Universum. Leto setzte sich auf und stellte fest, dass er sich allein in der im Halbdunkel liegenden Zelle befand. Ein einsames Licht schien durch den Gang, an dem der Mann vorbeigegangen war. »Viel Glück für uns alle«, rief Leto in der traditionellen Art der Fremen. Gurney Halleck erschien im Torbogen. Sein Kopf war eine dunkle Silhouette im schwachen Schein des von außen eindringenden Lichts. »Mach Licht«, sagte Leto.
»Du verlangst nach einem weiteren Test?«
Leto lachte. »Nein, jetzt bin ich an der Reihe, euch zu testen.«
»Wir werden sehen.«
Halleck verschwand und tauchte gleich darauf wieder auf. Unter dem linken Arm trug er einen blau schimmernden Leuchtglobus, den er innerhalb des Raums freigab und an die Decke schweben ließ.
»Wo ist Namri?«
fragte Leto.
»Draußen. Aber ich kann ihn rufen.«
»Ah, der alte, ewige Vater wartet ständig mit Geduld«, sagte Leto. Er fühlte sich seltsam befreit.
»Du gibst Namri den Namen, der Shai Hulud gehört?« fragte Halleck.
»Sein Messer ist ein Wurmzahn«, sagte Leto. »Also ist er auch der alte, ewige Vater?« Halleck lächelte grimmig, sagte aber nichts. »Du wartest noch immer darauf, dass du dir ein Urteil über mich bilden kannst«, sagte Leto. »Und da es keinen Weg gibt, mir gegen meinen Willen Informationen zu entreißen, stehst du hilflos da. Man kann das Universum nicht bitten, auf Befehle zu reagieren.« Ein rasselndes Geräusch hinter Halleck zeigte Leto Namris Erscheinen an. Er blieb einen halben Schritt links von ihm stehen. »Ah, die linke Hand der Verdammnis«, sagte Leto.
»Es zeugt nicht von Weisheit, über die Unendlichkeit und das Absolute Scherze zu machen«, knurrte Namri. Er warf Halleck von der Seite einen Blick zu.
»Bist du Gott, Namri, dass du die Absolutheit erflehst?«
fragte Leto. Er behielt Halleck im Auge. Er war derjenige, der ein Urteil über ihn abgeben würde. Beide Männer starrten ihn wortlos an.
Jedwedes Urteil bewegt sich am Rande eines Irrtums entlang, erklärte Leto. Absolute Gewissheit zu erfahren, bedeutet, zu einem Monster zu werden. Jegliches Wissen unterliegt einem nicht endenden abenteuerlichen Ritt vorbei am Rande der Ungewissheit.
Was sollen diese Wortspielereien? Fragte Halleck. Lass ihn ausreden, sagte Namri.
Es ist das Spielen, das Namri mich eingeweiht hat, sagte Leto und bemerkte, wie der alte Fremen zustimmend nickte.
Sicherlich hatte er das alte Rätselspiel erkannt.
Unsere Sinne verfügen über mindestens zwei Ebenen.
Eine für die Kleinigkeiten und eine für die wichtigen Dinge, sagte Namri.
Exzellent,
erwiderte Leto.
Ihr habt mir die Bagatellen aufgeheizt. Ich werde euch die Wichtigkeiten liefern. Ich sehe, höre, rieche, fühle. Ich registriere Temperaturschwankungen und schmecke. Ich fühle den Strom der Zeit. Ich will euch ein emotionelles Beispiel geben. Ah, ich bin glücklich. Verstehst du, Gurney? Und du, Namri? Es gibt kein Geheimnis des menschlichen Lebens. Es gibt keine zu lösenden Probleme, sondern es sind für mich erfahrbare Realitäten.
Du stellst unsere Geduld auf eine harte Probe, Bursche, sagte Namri. Hast du wirklich vor, an diesem Ort zu sterben?
Halleck streckte abwehrend die Hand aus. Zunächst einmal bin ich kein Bursche, sagte Leto und ballte die Faust an seinem rechten Ohr. Du wirst mich nicht töten, denn ich habe dir eine Wasserschuld aufgebürdet.
Namri riss das Kreismesser halb aus der Scheide und schrie:
Ich schulde dir nichts!
Aber Gott erschuf Arrakis, um die Gläubigen zu schmieden, erwiderte Leto. Ich habe dir nicht nur meinen Glauben gezeigt, sondern dir auch deine eigene Existenz bewusst gemacht. Das Leben erfordert Dispute. Man hat dir bewusst gemacht, durch mich, dass deine Realität sich von der aller anderen unterscheidet. Also weißt du, dass du lebst.
Es ist eine gefährliche Sache, sich mir gegenüber nicht ehrerbietig zu zeigen, knurrte Namri. Er hielt das Kreismesser noch immer halb gezogen.
Unehrerbietigkeit, erwiderte Leto, ist der notwendigste Bestandteil der Religion. Gar nicht zu reden davon, wie wichtig sie für die Philosophie ist. Unehrerbietigkeit ist die einzige Möglichkeit für uns geblieben, das Universum auf die Probe zu stellen.
Du glaubst also, das Universum zu verstehen? Fragte Halleck und öffnete einen kleinen Spalt zwischen sich und Namri. Ja, sagte Namri. Es war Tod in seiner Stimme.
Nur der Wind kann das Universum verstehen, sagte Leto. Es gibt keinen machtausübenden Raum der Vernunft in unserem Gehirn. Schöpfung ist Offenbarung. Gott entdeckte uns in der Leere, weil wir uns vor einem Hintergrund bewegten, den er bereits kannte. Die Mauer war hell, und auf ihr bewegte sich etwas.
Du spielst Versteck mit dem Tod, sagte Halleck warnend.
Aber ihr seid doch beide meine Freunde, erwiderte Leto. Er sah Namri an. Wenn du einem Kandidaten anbietest, sich zu den Freunden deines Sieges zu zählen, tötest du dann nicht einen Habicht und einen Adler, um das Angebot zu unterstreichen?